Buenos dias und herzlich willkommen bei Gate 7, deinem Podcast über Fernweh und Fotografie. In dieser Show geht es um Menschen, für die Reisen mehr ist als Spaß und Erholung. Freue dich auf praktische Tipps und Tricks, wie du tief in fremde Kulturen eintauchst und lerne, deine Abenteuer in bewegenden Bildern festzuhalten, egal mit welcher Kamera. Bist du bereit? Dann los, lass uns abheben mit deinem Gastgeber, Kai Beermann.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Gate 7 Podcasts, in dem es wie immer um die Themen Fernweh und Fotografie geht. Heute spreche ich mit Biggie Bauer und Florian Westermann über Reisefotografie. Die beiden haben 2010 einen Blog gegründet. Die ursprüngliche Idee dahinter war es, Familie und Freunde an den Reiseerlebnissen teilhaben zu lassen und hier und da ein paar Fotos zu posten. Was man eben so macht mit einem persönlichen Blog. Im Laufe der Jahre ist das Projekt aber immer größer geworden. Irgendwann haben nicht nur Bekannte regelmäßig auf der Seite vorbeigeschaut, sondern von Monat zu Monat auch mehr fremde Menschen. Der Spaß am Bloggen wuchs bei Biggie und Florian und angespornt von der rasant wachsenden Reichweite haben die beiden ihre Seite immer professioneller gestaltet. Vor kurzem haben sie sogar ihre Jobs gekündigt und wollen sich jetzt voll und ganz auf ihr Projekt Photo Travelers konzentrieren. Wie die beiden es geschafft haben, ihren Mut zusammenzunehmen, um ihre sicheren und gut bezahlten Arbeitsplätze aufzugeben und sich jetzt ganz ihrer Leidenschaft für die Fotografie und das Reisen zu widmen, das verraten Biggie und Florian in diesem Interview. Außerdem sprechen wir darüber, mit welchen Tricks unterwegs wirklich gute Reisefotos gelingen und warum du dafür auf jeden Fall früh aufstehen und über viel Geduld verfügen solltest. Herausgekommen ist, wie ich finde, ein sehr abwechslungsreiches Gespräch über Fotografie auf Reisen sowie darüber, wie man seinem Leben mit ein bisschen Mut eine ganz neue Wendung geben kann. Nämlich, indem man seiner Leidenschaft beharrlich folgt und diese konsequent irgendwann auch zum Beruf macht. Bevor es mit dem Interview losgeht, möchte ich aber noch eine kurze Ankündigung loswerden. Und zwar habe ich eine Gate 7 Facebook Community gegründet. Diese ist gekoppelt an die Gate 7 Facebook Seite und darüber auch ganz leicht auffindbar. Den Link findest du außerdem in den Shownotes zu dieser Episode auf www.gate7.de, 7 ausgeschrieben, nicht als Zahl. Der Gedanke ist der, dass es in Zukunft noch viel kommunikativer auf Gate 7 zugehen soll. Ich spreche hier Woche für Woche in ein Mikrofon hinein und bekomme mittlerweile zwar auch immer häufiger Feedback in Form von E-Mails, Kommentaren auf Social-Media-Plattformen oder Rezensionen auf iTunes. Darüber freue ich mich sehr. Aber ich würde diesen Austausch gerne noch viel intensiver und regelmäßiger haben. Dafür ist die Community gedacht. Als Ort, an dem alle, die Spaß an Gate 7 haben, zusammen über Themen des Podcasts diskutieren können. Also, wenn du Lust hast, dich mit mir und anderen noch enger über Fotografie und Reisen zu unterhalten, dann komm hinein in die Gate 7 Community auf Facebook. Ich freue mich schon auf viele spannende Gespräche. Schau einfach vorbei. So, das war's jetzt aber auch mit den Ankündigungen. Lass uns hineinspringen in das Interview mit Biggie und Florian. Viel Spaß! Hallo Biggie und Florian, willkommen in der Show.
Ja, hi.
Hi. Hi Kai, ja schön, dass du uns eingeladen hast.
Ja, ich danke, dass ihr euch Zeit genommen habt und ja, Gruß nach München.
Ja, Gruß zurück nach Hamburg.
Vom Norden in den Süden. Ihr beiden seid Reiseblogger, habt einen Reiseblog, Fotoblog auch, der sich Photo Travelers nennt. Und ja, da habe ich gedacht, das sind zwei Themen, die auch mir sehr am Herzen liegen und das passt wunderbar. Und ich würde gerne mit euch über beides heute sprechen, über Reisen und Fotografie.
Ja, super, da sind wir schon echt mal gespannt auf das Gespräch.
Ja, bevor wir einsteigen, stellt euch beide doch nochmal ganz kurz vor. Wer seid ihr und wie seid ihr zum Bloggen gekommen?
Also hi, ich bin die Biggie. Ich bin sozusagen der Part, der so ein bisschen weniger mit Fotografie zu tun hat, dafür die Videos macht bei uns. Und genau, Photo Travelers, wie der Name schon sagt, also wir sind auf der Jagd nach dem perfekten Bild sozusagen und auch immer mit einem Touch Abenteuer mit dabei. Und wie wir dazugekommen sind, also Flo und ich haben uns kennengelernt und haben eben festgestellt, dass wir beide eine gemeinsame Leidenschaft für dieses Thema haben und dann haben wir das gemeinsam sozusagen ausprobiert.
Mhm. Und seit wann gibt es diesen Blog?
Also den Blog, den gibt es seit 2010. Das Ganze hat angefangen eigentlich wirklich als, ja, man kann sagen als Hobby und einfach für Freunde, dass die mal schauen können, was hat der jetzt eigentlich hier gemacht, wo war der. Und da waren am Anfang auch einfach nur total banale Bilder mehr oder weniger drauf. Paar ganz kurze Texte, einfach, dass die Freunde und Bekannte schauen können, hey, wo war der jetzt eigentlich gerade wieder? Und so im Laufe der Zeit hat sich das dann ja ein bisschen entwickelt. Und ja, inzwischen ist das natürlich schon eine recht große Hausnummer.
Ja, ihr seid eine ganze Weile dabei. Wenn du sagst, 2010 habt ihr den Blog gegründet, das sind dann jetzt knapp 8 Jahre. Und dieser Weg, der ist ja auch ganz spannend, dass man am Anfang gedacht hat, okay, man macht es nur für Freunde, lässt es ein bisschen nebenbei laufen und entdeckt dann irgendwann, dass man dieses Projekt auch auf größere Füße stellen kann.
Ja, wir haben auch festgestellt, dass wir beide halt ja auch die gleichen Interessen natürlich haben und dass wir irgendwie auch gleich ticken. Das heißt, mir macht's nichts aus, wenn ich jetzt am Morgen ganz, ganz früh aus dem Zelt klettern muss und ich darf einen wunderschönen Sonnenaufgang genießen und der Flo ist dann voll in Action und shootet dann natürlich. Oder ich lasse dabei die Kamera laufen und das ist immer eine ganz gute Kombination. Und klar, das hat sich bei uns auch irgendwie entwickelt und ja, also es ist total viel am Entstehen gerade und auch mit den Videos machen wir total viel jetzt aktuell und das ist halt ja eine schöne runde Sache aktuell. Ja, genau.
Ja, wenn man so einen Blog wirklich ernsthaft betreibt, das ist eine ja sehr, sehr viel Arbeit, die dahinter steckt. Das kann man sich, oder wer das auch macht, Blog schreiben, der kann sich das vielleicht vorstellen, aber alle anderen vielleicht nicht, was da auch alles so dranhängt. Man muss die Inhalte erstellen, man schreibt Blogartikel, man macht Videos, man macht sich Gedanken, wie man die Inhalte dann auch Social Media Kanälen teilen kann. Also da steckt unheimlich viel dahinter. Ist das denn mittlerweile an einem Punkt angekommen, wo ihr das hauptberuflich betreibt? Oder macht ihr, habt ihr einen klassischen Broterwerbsjob nebenbei noch?
Das trifft sich jetzt richtig gut. Wir sind gerade auf dem Sprung, kann man sagen. Aha. Also wir haben jetzt beide unsere Jobs gekündigt. Wir haben jahrelang jetzt fest gearbeitet. Und ja, wir haben jetzt einfach gesehen, beides, das funktioniert einfach nicht, weil, wie du schon richtig sagst, der Blog, das ist unglaublich viel Arbeit. Das sind nicht einfach nur so ein paar irgendwie Texte dahingeschmiert, sage ich mal jetzt böse, sondern da hast du wirklich pro Artikel 4, 5, 6 Stunden Arbeit teilweise. Da müssen die Bilder bearbeitet werden. Biggie ist dann mit den Videos beschäftigt und dann hast du mal ganz schnell mit den Videos und dem Blogartikel, wenn du jetzt eine Reise gemacht hast, für einen Tag bist du mal bei 10 Stunden. Und das haben wir halt bislang nach der Arbeit gemacht. Wir sitzen dann auch oftmals bis 2, 3 Uhr in der Nacht noch am Block. Und ja, kannst dir dann vorstellen, wenn früh um 6 wieder der Wecker klingelt, das geht einfach nicht lange. Wir haben das jetzt, glaube ich, so circa ein Jahr durchgezogen. Aber wir sind jetzt wirklich an so einem Punkt gekommen, wo wir sagen, es geht einfach nicht mehr, weil ja, du gehst irgendwann auf dem Zahnfleisch. Und wenn nicht jetzt, wann dann, haben wir gesagt. Und wir probieren das jetzt einfach mal aus. Es läuft bisher wirklich sehr gut mit dem Blog. Und genau, und das hat uns jetzt auch die nötige Motivation gegeben, einfach zu sagen, hey, wir machen es jetzt.
Ja, das Gefühl braucht man dann, ne? Dass man merkt, das zieht jetzt wirklich an und da ist die Chance, dass man dort wirklich auch letztendlich Geld mitverdienen kann. Und das macht oder erleichtert einen die Entscheidung, dann den richtigen Job zu kündigen. Was habt ihr denn vorher gemacht?
Ja, also ich bin gerade als Konzeptionerin tätig, komme aber auch genauso wie der Flo aus dem Journalismusbereich. Das heißt, wir haben uns beide als Wirtschaftsjournalisten kennengelernt. Und ich habe damals beim Fernsehen gearbeitet. Dadurch kommt auch meine Affinität zu Ton und Video, meine Liebe dazu sozusagen. Und ich habe dann beim Süddeutschen Verlag in München eben gearbeitet. Und jetzt schreibe ich die Konzepte für Trailer. Alles, was mit Fashion, Beauty und Sport vor allem zu tun hat, macht natürlich auch wahnsinnig viel Spaß. Aber kannst du dir natürlich auch vorstellen, dass man da auch sehr eingespannt ist. Und bei mir ist es so, dass es wirklich, dass der normale Job wirklich sehr viel beansprucht. Also ich bin dann so wenn es blöd läuft, auch mal 11 bis 12 Stunden im Büro. Dann schwinge ich mich aufs Rad, fahre am Tag ungefähr 30 Kilometer mit dem Fahrrad und komme dann nach Hause, mache vielleicht noch irgendwie Sport und dann, ja, dann setzt man sich wieder an den Blog. Und ich habe jetzt ja wirklich festgestellt, dass mir dann auch irgendwann wirklich zu viel einfach wurde. Und ja, und deshalb quasi jetzt der Schritt ins Abenteuer.
Ja, das heißt, du hast gekündigt und bleibst jetzt noch einen Augenblick oder einige Wochen im Job, oder hast du jetzt wirklich schon den Schritt vollzogen?
Nee, ich habe im Dezember gekündigt, habe 3 Monate Kündigungsfrist und ja, das bedeutet am 1. April oder ja, wahrscheinlich so Mitte März, uiuiui, dann beginnt das Abenteuer.
Ja. Und wie hat das bei dir ausgesehen, Flo?
Ja, im Prinzip genauso. Also ich arbeite ja schon seit ewigen Zeiten auch als Wirtschaftsjournalist und ja, die letzten 4 Jahre jetzt auch in München bei einem großen Verlag. Und ja, wir haben zusammen entschieden, wir kündigen jetzt, wir ziehen es jetzt durch. Und ich habe auch im Dezember gekündigt und bei mir ist es genau das gleiche, 3 Monate Kündigungsfrist und ab 1.4., ja, da beginnt dann dieses große Abenteuer für uns.
Ja, Wahnsinn. Erinnert euch mal ein bisschen an diesen Moment zurück, an dem ihr eure Kündigung bei eurem Chef eingereicht habt. Wie habt ihr euch da gefühlt?
Also ich muss ja sagen, ich habe schon relativ lange immer so mit diesem Gedanken gespielt. Und ja, du weißt dann halt jetzt auch nicht, machst du es jetzt wirklich, machst du es nicht? Ich hatte auch ein halbes Jahr lang dann Teilzeit. Also das war ganz, ganz praktisch. Ich hatte 3 Wochen Arbeit und hatte eine Woche für mich. Aber ich habe einfach gemerkt, das reißt es auch nicht raus. Und ja, irgendwann hast du diesen Entschluss innerlich gefasst. Und ja, da musst du halt nur noch mit den, ja, quasi den Kollegen das irgendwie schonend beibringen, weil ja, unser Ressort, wo ich jetzt arbeite, im Aktienressort, das ist relativ klein und wir haben wirklich mal viel Stress. Und wenn da jetzt jemand ausfällt, weil er meint, er muss jetzt ein großes Abenteuer starten, dann ist es für die anderen halt auch schon ein bisschen, okay. Aber ja, dann irgendwann sagst du halt, okay, jetzt ist der Punkt gekommen und Chef, ich muss mal mit ihm reden. Und ja, das war eigentlich ganz witzig, weil er auch gesagt hat, also, das überrascht mich jetzt überhaupt nicht. Er hat eigentlich schon lange drauf gewartet, weil er ja weiß, ich mache öfters Fotoausstellungen, bin viel unterwegs und kennt ja auch den Blog. Und ich glaube, der hat sich selbst auch schon gefragt, wie schaffen die das eigentlich nebenbei?
Ja, ohne dass die Arbeit darunter leidet. Aber ja, man merkt das oder bekommt das als Chef dann natürlich auch mit.
Ja, klar. Aber wie gesagt, also mein Chef war völlig entspannt und wünscht uns alles Gute. Ja, und auch die Kollegen waren jetzt nicht völlig aus dem Häuschen. Und ja, klar, ich meine, das Leben geht weiter und klar, man ist nicht aus der Welt. So ist das halt manchmal. Veränderungen gehören ja dazu.
Ja, das ist das Schöne und vielleicht oder wahrscheinlich hat das auch so ein bisschen zwischen dem, oh ja, das würde ich auch gerne machen, geschwankt, die Einstellung oder die Gefühle eurer Kollegen und dann vielleicht auch ein bisschen, oh Gott, die sind ja verrückt.
Ja, das glaube ich schon. Also ich wurde jetzt auch schon von vielen Leuten auf der Firma angesprochen und die haben gesagt, ja, was machst du jetzt? Du bist jetzt ab 1.4. dann weg und ja, was machst du? Und ja, klar, die Fotografie und also du merkst wirklich, dass die Leute so denken, hey, das ist echt eine coole Sache. Mhm. Also die wünschen einem viel Glück und sagen, ja, stimmt eigentlich, klar, warum nicht jetzt? Und ja, super Sache.
Ja. Oh.
Also man stellt dann auch fest, dass viele Kollegen vielleicht das auch gerne machen würden, aber sich vielleicht nicht trauen oder dass ja, viele vielleicht auch mal unzufrieden sind in ihrem Job, den sie machen und sich aber irgendwie dann trotzdem nicht irgendwie aus ihrer Komfortzone bewegen wollen. Und ich meine, was wir jetzt schon machen, ist ja auch ein bisschen ein Schritt ins Ungewisse. Man weiß jetzt trotz allem nicht, was auf einen zukommt. Also ich muss sagen, für mich war diese Entscheidung zu kündigen am Anfang schon ein bisschen schwerer, weil ich ja, nicht sicher war, klappt das jetzt oder klappt das nicht? Ich glaube, als Frau ist man da vielleicht auch mal ein bisschen noch verkopfter, sage ich jetzt mal. Aber ich habe für mich einfach beschlossen, ich habe in meinem Leben irgendwie bisher noch nichts richtig Verrücktes oder Aufregendes gemacht. Klar, wenn jetzt viele uns irgendwie verfolgen, dann sagen die, hey, du machst doch jedes Wochenende irgendwie was Spannendes und kraxelst da auf den Bergen rum und bringst dich in Lebensgefahr oder was auch immer. Das gehört aber bei uns ja irgendwie schon zum Alltag dazu, dass wir ja irgendwie crazy Sachen machen oder auch im Urlaub da irgendwie ein bisschen anders unterwegs sind als andere Leute. Aber trotz allem war das jetzt für mich schon ein Moment zu sagen, hey, ich traue mich jetzt mal was. Und das ist jetzt für mich auch ein wichtiger Schritt, dass ich das durchziehe, um mir auch ein bisschen zu beweisen, hey, die Leidenschaft, die ich jetzt habe für dieses Thema oder auch für das, wofür ich brenne, das kann ich jetzt endlich mal umsetzen und auch Vollgas mich da reinstürzen. Und ja, ich muss sagen, ich freue mich total drauf und habe jetzt auch nicht irgendwie wahnsinnig Angst davor oder so, sondern ich denke mir, hey, wir probieren das jetzt aus. Und ja, also wenn jetzt irgendwie, wenn man jetzt feststellen würde, hey, wir haben jetzt irgendwie ein Problem damit, dass wir jetzt nicht mehr jeden Monat regelmäßig Geld bekommen, weil das ist natürlich, wenn man sich irgendwie in die ins Freelancertum irgendwie aufmacht, natürlich dann schon nicht mehr so geregelt, wie das vorher war. Ja, dann weiß ich nicht, kann man sich ja theoretisch auch nach 2 Jahren wieder einen Job suchen. Also ich sehe es jetzt gerade gar nicht so dramatisch.
Ja, das heißt, bei so einem Projekt, ja, kann man sich überlegen, was wäre denn der schlimmste Fall, der eintreten könnte. Und wenn man das mal so durchspielt, dann ist es eben so, wie du gesagt hast, dann erkennt man vielleicht nach 2 Jahren, oh, es funktioniert nicht so, aber ich kann dann ja immer noch wieder in meinen alten Job zurück oder finde andere Wege. Also es ist ja nicht so, dass dann alles plötzlich, alle Brücken hinter einem abgebrannt sind und es überhaupt kein Zurück mehr in auch ein Angestelltenverhältnis gibt.
Ja, genau. Also das haben wir uns natürlich vorher auch überlegt und wir sind natürlich jetzt auch schon recht lang in unseren Jobs, haben ziemlich viel Erfahrung und ja, jetzt gerade in München ist das nicht wirklich das Problem, dass du hier eine neue Stelle finden oder findest, falls es denn irgendwie nötig wäre, aber geplant ist es aktuell nicht.
Ja, das ist ja auch ganz gut, wenn man sich wirklich in das Projekt stürzt mit dem Gedanken, das funktioniert auch. Wenn man zu viele Zweifel zulässt, das bremst dann ja nur.
Ja, auf jeden Fall. Also du musst da wirklich einfach mal ins kalte Wasser springen und schauen. Ja, ich glaube, bei einigen Sachen darfst du nicht so viel überlegen. Das ist wie wenn du auf dem 10-Meter-Brett stehst. Wenn du da oben stehst und 10-mal runterschaust, dann springst du garantiert nicht. Ich glaube, du musst einfach die Augen zumachen und runterspringen. Und ja, klar, ein bisschen Planung brauchen wir so ein Projekt natürlich schon und muss auch wissen, was brauche ich denn zum Leben? Wie sieht's denn aus? Welches Potenzial haben wir? Klar, aber man darf sich jetzt auch nicht zu viele Gedanken machen.
Ja, und ihr bringt ja viele Voraussetzungen mit, also ihr habt euch das ja genau überlegt und in dem, was ihr vorher berufsmäßig gemacht habt und mit dieser Erfahrung, diesen Blog über Jahre aufgebaut zu haben, da steckt ja jede Menge Know-how hinter und ihr wisst ja genau, auf was ihr euch da jetzt auch drauf einlässt. Wie erklärt ihr denn Freunden und Familie, wie ihr künftig euer Geld verdienen wollt?
Ja, also Freunde fragen jetzt eigentlich gar nicht so viel, muss ich sagen. Die sagen meistens nur, hey, ja, coole Sache. Also die freuen sich mit uns. Und ich weiß gar nicht, hat jetzt schon jemand mal gefragt, so ganz explizit, ich glaube nicht. Ich glaube, die denken sich einfach, hey, ja, die beiden sind eh ein bisschen crazy, die machen das schon irgendwie. Ich muss jetzt sagen, meine Eltern, die jubeln, die sagen, hey, cool, Freiheit hört sich super an, macht mal.
Und wenn ihr diese Frage gestellt bekommen würdet, wie würde dann die Antwort lauten?
Wie wir unser Geld verdienen.
Genau, also wie wird aus einem Blog dann irgendwann auch so ein Geschäftsmodell, von dem man auch leben kann? Weil das ist ja auch euer Ziel.
Ja, klar. Ja, einerseits du hast natürlich gewisse Einnahmen auf dem Blog durch Werbeeinnahmen, Affiliate-Links, solche Sachen, klar. Aber das reicht natürlich bei weitem nicht zum Leben. Vielleicht irgendwo in Thailand, in einer abgelegenen Region, mag sein, in Deutschland und speziell in München sicher nicht. Da brauchst du, schätze ich mal, keine Ahnung, 500.000 Leser im Monat. Aber wir benutzen natürlich den Blog auch als Werbeplattform für uns, weil ich bin ja Fotograf, Landschaftsfotograf und biete unter anderem Kurse, Fotokurse in den Alpen an und natürlich, die Leute, die auf den Blog kommen, sehen dann auch, hey, der hat ja tolle Fotos und oh, der bietet ja auch Fotokurse an. Und so es ist halt ein Projekt, was viele Beine hat, also viele Standbeine quasi.
Mhm.
Das andere ist ja auch, dass wir ja so viele Gedanken noch im Kopf haben, die wir ja vorher dadurch eben, dass wir jetzt ja gerade noch die Doppelbelastung mit Job und Blog haben, gar nicht so rauslassen konnten. Also ich schreibe zwar zum Beispiel parallel gerade an einem E-Book, aber ich schaffe natürlich davon auch nur einen Bruchteil, den ich schaffen würde, wenn ich jetzt irgendwie dann die freie Zeit dafür nutzen kann. Und solche Dinge sind natürlich dann auch in der Pipeline. Oder aber wir haben auch schon natürlich Kooperationen mit bekannten Marken, mit denen wir schon Sachen machen. Und also das ist natürlich auch noch ausbaufähig. Und was natürlich dann weitergehen wird, sind natürlich auch Kooperationen mit Ländern, die uns dann eben beauftragen, in die Destination zu fahren und darüber dann coole Berichte zu machen.
Mhm. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, wie man dann mit so einem Blog auch Geld verdienen kann. Aber wie er sagt, es ist in erster Linie dann auch so eine Visitenkarte nach außen und daran angeknüpft sind dann verschiedene Dienstleistungen oder ja digitale Produkte wie E-Books oder ja derartiges. Hm. Wie plant ihr denn in Zukunft unterwegs zu sein? Ist es so, dass ihr München weiter so als eure Homebase seht und dann da hin und wieder ausschwärmt in die Welt hinein? Oder ist da auch geplant, die Wohnung vielleicht aufzulösen und erstmal so ein ganz so ein Nomadenleben zu führen?
Nee, wir finden es eigentlich schon sehr angenehm, wenn du eine Homebase hast. Ich muss auch dazu sagen, wir haben hier mit der Wohnung in München wirklich extrem Glück. Also, man wäre schön blöd, wenn man die Wohnung hier aufgeben würde, weil die ist, sowas findest du kein zweites Mal. Also, die gefunden zu haben, ist wie ein Sechser im Lotto eigentlich. Und ja, also, die wird auf jeden Fall gehalten, komm, was wolle.
Okay. Ja, aber dann, würdet ihr dann gerne auch viele Reisen, das ist ja Voraussetzung auch, um einen Reiseblog schreiben zu können, dass man auch neue Länder und Regionen kennenlernt.
Ja, auf jeden Fall. Also uns ist schon klar, dass wir jetzt, oder unser Wunsch ist natürlich auch, dass wir jetzt, wenn wir dann frei sind, noch viel, viel mehr reisen können, als wir das vorher schon gemacht haben. Und klar ist es gut, so eine Homebase zu haben. Wir haben uns aber noch keine richtigen Gedanken drüber gemacht, was ist, wenn wir jetzt in irgendeinem Land sind und es uns da so gut gefällt, dass wir plötzlich beschließen, hey, wir haben hier gerade
einfach hier.
Ja, oder ich meine, manchmal kriegt man ja auch irgendwie einen Auftrag oder vielleicht hat Flo plötzlich da irgendeine krasse Inspiration und sagt, hey, ich will da jetzt irgendwie ein Fotobuch über diese Destination machen. Man weiß es ja nie, was irgendwie dann noch alles geplant ist oder beziehungsweise der Flo hat so viel Sachen im Kopf, dass ich befürchte, dass diese Dinge alle eintreten werden oder nicht befürchte, sondern sogar hoffe. Und deswegen, ich habe natürlich auch ganz viele Ideen und ich glaube schon, dass wir öfter mal an den Punkt kommen werden, wo wir dann feststellen, hey, wir hatten jetzt irgendwie hier nur 4 Wochen geplant und jetzt machen wir es spontan. Aber das ist ja auch gerade das Tolle, dass man das dann auch spontan verlängern kann, weil das war ja auch ein Grund, dass wir irgendwann an den Punkt gekommen sind. Wir hatten echt super tolle Anfragen und mussten die dann absagen, weil ich zum Beispiel gerade ein Riesenprojekt in der Firma betreut habe oder weil man einfach nicht spontan logischerweise einfach Urlaub bekommt. Und jetzt haben wir ja die Möglichkeit. Das heißt, klar behält man sich jetzt erstmal eine Homebase, aber wer weiß, wo wir in einem halben Jahr sind oder in einem Jahr, wer weiß. Vielleicht sagen wir ja dann, oh, wir wollen unbedingt irgendwie nach Alaska ziehen. Keine Ahnung. Also wir haben natürlich, wie du merkst oder raushörst, halt schon viele Wünsche oder Hirngespinste, aber man muss auch erstmal ein bisschen abwarten.
Ja, aber was man vor allen Dingen auf jeden Fall raushört, ist die Begeisterung und der Schwung, mit dem ihr euer ja neues Projekt angeht, oder neu ist es ja nicht, aber jetzt wirklich ernsthaft euch da reinstürzt, und das sind ja die besten Voraussetzungen dafür, dass es dann auch ein Erfolg wird. Und mit dem, was ihr anbietet, seid ihr ja jedenfalls in der Theorie nicht an einen Ort gebunden. Fotografie kann man überall machen, Kurse kann man auch überall anbieten, Videos drehen und schreiben ja sowieso. Also alles, was man dafür dann braucht, ist eine gute Internetverbindung und ein Laptop. Hm. Ja, dann lasst uns doch mal ein bisschen über die Fotografie auch sprechen. Also ich finde das Thema unheimlich spannend, wie ihr ja eure berufliche Zukunft jetzt seht und was ihr, wie ihr euren Job gekündigt habt. Da gehört sehr viel Mut dazu, aber ja, die Fotografie ist dann ja auch ein sehr interessantes Thema. Welche Rolle hat die Fotografie bisher in eurem Leben gespielt, Biggie? Oder du hast ja gesagt, du bist jetzt nicht ganz so die Fotografin, vielleicht dann eher die Frage an Flo.
Also das ist schon seit vielen, vielen Jahren ein ganz großes Thema bei mir. Ich überlege gerade, kann ich mich zurückerinnern, das erste Mal mit der großen Cam durch die Gegend gezogen bin? Also das ist wirklich schon lange, lange her, klar. Also wirklich angefangen hat es schon in der Kindheit. Ich komme ursprünglich aus Berlin und ich kann mich an Tage erinnern, da sind dann meine Eltern nach Hause gekommen oder wir waren auf einer Reise. Ich bin ja schon als Kind recht viel in der Welt rumgekommen und klar, damals war natürlich noch alles analog. Dann wurde die Küche verdunkelt und dann kamen die Filme ins Entwicklerbad und ja, dann hingen da die entwickelten Abzüge quasi in der Dunkelkammer und ja, so hat es angefangen und sich so langsam aufgebaut. Und irgendwann kam natürlich auch noch mehr die Leidenschaft bei mir, raus in die Natur zu gehen. Und ja, so hat das eine das andere einfach ergeben.
Ja, schön. Also du hast dann noch Filmfotografie kennengelernt. Das sind viele, die wachsen heute ja gleich mit der digitalen Fotografie aus. Aber du hast jetzt dann wirklich die Filme noch selbst entwickelt zu Hause. Das ist ja super.
Nee, also das waren damals meine Eltern. Da war ich noch ein bisschen klein.
Okay. Ja, aber so ein bisschen Einblick in das, ja, oder das da, definitiv. Dann hast du das ist noch Erinnerung, die du an die Fotografie hast.
Ja, also klar, das ist irgendwie schon irgendwie auch hängen geblieben. Wie gesagt, diese Dunkelkammer in der Küche, das war schon, ja, da denke ich immer wieder gerne dran zurück.
Der Geruch von Chemikalien ja. Und allem, was dazugehört. Ja, dann warst du bist dann selber begeisterter Fotograf geworden? War das so ein Weg als Autodidakt, den du da beschritten hast? Oder hast du Kurse belegt? Wie hast du dir so das Wissen über die Jahre angeeignet?
Eigentlich wie alles in meinem Leben. Ich habe mir wirklich selbst einfach was vorgenommen, bin losgezogen und habe mir das selbst angeeignet. Also wie gesagt, auch den Journalismus jetzt wieder nochmal zurückzukommen. Ich hätte studieren können, ich habe es nicht gemacht. Ich habe es mir selber beigebracht und ja, ich bin eigentlich bisher die letzten 37 Jahre damit ziemlich gut gefahren.
Ja. Was waren so am Anfang die größten Hürden, die du die dir begegnet sind auf deinem Weg der Fotografie?
Die größten Hürden, das ist jetzt eine sehr gute Frage, weil es ja schon so lange her ist. Ja, ich glaube, wenn ich mich jetzt so zurück besinne, ich glaube, du fängst halt erstmal damit an, dass du viel fotografierst, wie du siehst. Also, dass du null auf den Bildaufbau achtest und einfach abdrückst. Und das dauert einfach eine gewisse Zeit, bis du ein gewisses fotografisches Auge hast. Und ich denke mal, das ist so der allererste Punkt, den man auch lernen muss. Bevor du irgendwelche Techniken oder sonst was lernst, du brauchst einfach mal einen guten Blick für ein gutes Foto.
Mhm. Ja, das ist ein Thema oder diesen fotografischen Blick zu entwickeln, ist ja nicht ganz leicht. Also, ist das eine Sache von Erfahrung? Wie würdest du das beschreiben? Oder wie kann man dahin gelangen, dass man irgendwann so einen Blick für Motive und für Situationen, für Bildaufbau, für Komposition entwickelt?
Also es gibt ja schon mal ein paar Grundregeln, wie die Drittelregel zum Beispiel, also dass du quasi den Horizont nicht in die Mitte packst oder dein Hauptmotiv oder beziehungsweise nur in Ausnahmefällen. Und wenn du es machst, dann machst du es bewusst. Also die Drittelregel, die orientiert sich ja am goldenen Schnitt.
Ja.
Und das ist natürlich schon mal so ein Grundkonzept eigentlich bei ganz, ganz vielen Fotos. Das musst du natürlich berücksichtigen, aber das Ganze kommt auch wirklich mit der Zeit. Also ich sag mal, wenn du 10.000 Fotos geschossen hast, 10.000 verschiedene, nicht immer das Gleiche, dann bist du, glaube ich, so weit, dass du schon durch die Gegend läufst und wirklich Motive siehst, die andere Menschen jetzt so nicht sehen würden, dass es ein schönes Motiv wäre. Also ich merke das ganz, ganz oft, dass ich durch die wenn wir unterwegs sind, dass ich was sehe und schon beim Fahren, entweder im Auto, erwische ich mich, dass die Augen nach links oder nach rechts schwenken so langsam und oh, das sieht aber toll aus, da könnte man noch was Tolles draus machen. Und ja, da ist wirklich Erfahrung gefragt, denke ich, das kann man schon lernen, ja.
Ja. Gibt es irgendwelche Vorbilder in der Fotografie, die dich, die du hast und die dich beeinflusst und geprägt haben?
Direkte Vorbilder? Nee, eigentlich nicht. Also klar, es gehört dazu, dass du wirklich viele Fotos dir eigentlich im Laufe deiner Karriere auch anschaust von anderen Fotografen, weil das schult auch unglaublich den Blick. Und ja, aber du musst im Endeffekt deine eigene Linie finden.
Hm. Ja. Eigene Linie finden, bist du jemand, der, ja, Reisefotografie ist ja sehr breit gefächert, also es beinhaltet sehr viele unterschiedliche Stilrichtungen, es kann Landschaftsfotografie, Naturfotografie, Tierfotografie sein, es kann aber auch Porträtfotografie beinhalten, Dokumentarfotografie, Reportage, also das ganze Spektrum. Wie würdest du dich da einordnen? Hast du bestimmte Vorlieben oder sind dir alle Stilrichtung gleich lieb?
Also ich würde sagen, 95% meiner Fotos sind Landschaftsfotos. Klar, auf Reisen schaust du jetzt auch mal, wenn sich irgendwie ein schönes Porträt ergibt, dass du sowas machst. Oder wenn dir jetzt ein Bär vor die Linse läuft, klar, das versuchst du natürlich auch bestmöglich abzulichten. Wobei du natürlich für jede Situation auch wieder eine ganz andere Ausrüstung brauchst und das natürlich auf Langreisen, wie wir sie ja oft machen, und auch zu Fuß sehr, sehr schwer. Das heißt, du musst dich am Anfang entscheiden, was nehme ich jetzt alles mit, weil du kannst ja nicht 20 Kilo Kameraausrüstung tragen. Das geht einfach nicht. Du musst jetzt sagen, hey, ich nehme 1-2 Objektive mit, und wenn jetzt ein anderes Motiv kommt, wo meine Brennweite von dem Objektiv nicht passt, dann, ja, dann ist es halt so.
Ja.
Aber ich meine, es gibt natürlich, weil du jetzt die Tierfotografie angesprochen hast, recht coole Erlebnisse, wie jetzt zum Beispiel in Dänemark, wo wir dann an einer Herde Hochlandrinder vorbeigefahren sind und ich dann geschrien habe, Flo, wir müssen sofort anhalten, weil ich die halt einfach so knuffig und süß fand. Das heißt, um mir dann vielleicht auch einen Gefallen zu tun, shootet der Flo dann durchaus auch mal knuffige Tierchen.
Nein, ich liebe knuffige Tierchen, um Gottes Willen, so ist das nicht.
Ja, aber in dem Fall wärst du eher vorbeigefahren.
In dem Fall glaube ich schon, weil mein fotografischer Blick hat natürlich gleich gesehen, hey, die Tiere sind da eingesperrt, man kommt nicht richtig gut ran. Also die stehen jetzt nicht so auf der Weide, wie du es dir irgendwie gerne wünschst. Und im Nachhinein muss ich sagen, zum Glück haben wir angehalten, weil es waren die einzigen, die wir auf der ganzen Reise gesehen haben.
Und es sind sehr schöne Bilder geworden.
Ja, also ja, okay. Also sie hätten besser sein können, aber das lag dann nicht an uns. Das waren dann einfach es war schon recht dunkel und wie gesagt, die standen dann so im Schlamm und haben auch nicht zu uns geschaut und wir konnten auch nicht über das Gatter rüber. Und ja, aber als Erinnerungsfoto, also schöne Erinnerungsfotos würde ich schon sagen, aber ja, mein Anspruch ist halt immer relativ hoch.
Oh, bei welchen Motiven juckt es dir denn besonders im Finger, den Auslöser deiner Kamera zu drücken?
Ja, wie gesagt, wenn ich unglaubliche Landschaften sehe, das kann Küsten sein, schroffe Berge, das spielt eigentlich keine Rolle. Ganz, ganz wichtig ist natürlich das Licht. Also jetzt zur Mittagszeit, da machst du halt irgendwie ein bisschen Dokumentarfotografie, klar, aber jetzt die wirklich beeindruckenden Fotos, da hast du am Tag vielleicht 10, 15 Minuten Zeit. Lass es 20 Minuten sein, es kommt auch mal drauf an, ob du jetzt eher am Äquator bist oder im hohen Norden. Da hast du ja theoretisch irgendwie den ganzen Tag Zeit, weil es nicht richtig dunkel wird. Ja, aber es gibt jetzt nicht das eine Motiv, wo ich sage, boah, das ist jetzt für mich der Traum, sondern ja, also Hauptlandschaften, jedes Land hat ja sein eigenes Etwas und genau.
Ich glaube, wir ergänzen uns da dann auch manchmal recht gut, weil ich halt, wenn ich zum Beispiel aus dem Auto rausschaue und Flo gerade fährt, natürlich dann auch schon ein bisschen ein Auge, ich sag mal, ein bisschen entwickelt habe zumindest und dann schon schöne Spots erkennen kann. Und wenn ich dann rufe und sag, hey, Moment, da ist irgendwie ein toller Strand, wie jetzt auf den Lofoten zum Beispiel, dann halten wir halt an und Flo guckt sich das an und dann ist es halt manchmal wirklich eine coole Location und dann, ja, kann er sich da austoben.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, wir sind natürlich auch sehr viel zu Fuß unterwegs. Mhm. Also nicht nur mit dem Auto.
Ja, ist richtig.
Ja. Ja, das ist ja auch in der Fotografie ganz, ganz wichtig, einen Ort zu Fuß zu erkunden. Vom Auto aus, da sieht man dann schon hier und da schöne Orte und hält dann an, aber zu Fuß ist es dann doch besser.
Es gibt da auch dann echt aufregende Wanderungen zu bestimmten Objekten, weil Flo dann irgendwie ja vielleicht auch nur die Luftlinie oder ungefähr die Koordinaten von einem Spot sich rausgesucht hat, den er halt irgendwie interessant fand bei der Recherche davor. Und ja, dann geht's los und dann gibt's halt irgendwie so Fälle, dass wir plötzlich irgendwie ja durch sehr unwegsames Gelände müssen, durch Gestrüpp, weil man natürlich irgendwie keinen richtigen Weg dahin findet. Aber ich muss sagen, es lohnt sich immer, weil wir dann immer einen tollen Ausblick haben, immer ein tolles Motiv irgendwie. Und deswegen, ja, ist es alles wert. Aber es ist manchmal schon wirklich sehr abenteuerlich, bis man zu einem Fotospot hinkommt, den Flo für sich erkoren hat, sozusagen.
Flo, bereitest du dich dann intensiv vor im Vorfeld, wenn ihr irgendwo hinkommt, dass du verschiedene Apps dir anschaust oder andere oder im Internet recherchierst, wo es besondere Fotolocations gibt? Da gibt es ja Anlaufstellen oder ja Seiten, die sowas auflisten. Oder lässt du das im Großen und Ganzen dann doch eher spontan noch auf dich zukommen?
Also das funktioniert natürlich teils. Aber wenn wir jetzt eine längere Reise planen, klar, da schaue ich vorher schon, was gibt es, wo gibt es etwas. Ich mache das aber ein bisschen anders. Also ich schaue jetzt nicht in die Portfolios anderer Fotografen. Was gibt es in der Gegend? Klar, also das machst du schon auch, weil das sind natürlich meistens die Top-Spots, die willst du ja auch mal sehen. Also gerade wenn du jetzt irgendwo in irgendeinem Land, in einer Region das erste Mal bist, weiß ich nicht, wenn du jetzt in Arizona bist und ja, da kommst du nicht drum rum, den Grand Canyon anzuschauen. Das geht natürlich nicht anders. Aber bislang war es immer so, dass ich bei Google Earth geschaut habe, was sieht denn spannend aus. Das hast du natürlich nicht richtig erkannt. Weiß ich nicht, wenn wir jetzt an der Küste irgendwo sind, da bin ich ganz akribisch die Küste quasi in Google langgeflogen, habe geschaut, hey, da sieht so aus, als könnte da irgendwie ein spannender Fels im Wasser sein. Da müssen wir mal hin. Bislang war es auch so bei Google, dass du ja von anderen Nutzern so mehr oder weniger, meistens waren es schlechte Handyfotos drin hattest. Waren natürlich teilweise grauenhafte Fotos, aber du erkennst halt die Landschaft und siehst auch schon auf dem Foto, ob das Potenzial hat oder nicht. Leider muss ich sagen, hat Google das jetzt seit Anfang Februar abgeschaltet und ja, schön ist es nicht. Ich habe auch schon gesehen in ganz vielen Fotografenforen, dass sich die Leute tierisch drüber aufregen, weil das war einfach zur Planung wirklich ein super Instrument und das fällt jetzt leider weg und ja, es gibt leider auch keinen guten Ersatz dafür.
Ja. Bist du jemand, der, wenn er an ja bekannte Orte kommt, du hast jetzt eben das Stichwort Grand Canyon genannt, der dort dann eher drauf aus ist, die typischen Postkartenmotive zu fotografieren, oder denkst du auch viel drüber nach, wie man bekannte Sehenswürdigkeiten auf eine ja eigene, neue, ungewöhnliche Art und Weise darstellen kann?
Ja, das musst du ja heute. Also, weiß ich nicht, wenn du den Grand Canyon das 100-millionste Mal fotografierst, du aus der gleichen Perspektive, ja, damit lockst du halt auch keinen mehr hinterm Ofen hervor. Du musst dir schon, gerade bei solchen bekannten Motiven, musst du dir schon überlegen, was kann ich hier anders machen? Klar, das Licht, wie gesagt, spielt eine ganz große Rolle. Da kannst du vielleicht auch mal ein Motiv nehmen, was so schon bekannt ist, wenn du jetzt ganz spektakuläres Licht hast, das kann auch sehr, sehr gut funktionieren. Aber prinzipiell bei bekannten Motiven musst du dir wirklich schon mal ein bisschen Gedanken machen, wie kann ich das irgendwie neu in Szene setzen. Es ist ja bei uns auch so, dass ich immer sage, am besten 1-2 Stunden vor dem Sonnenuntergang, vor dem Sonnenaufgang, je nachdem, am Spot zu stehen und sich erstmal umzuschauen, was man überhaupt machen kann.
Mhm. Welche anderen Möglichkeiten gibt's da noch, die du siehst, wie man das erreicht, so einen anderen Blickwinkel zu vermitteln auf bekannte Motive?
Da kommt natürlich ganz viel erstmal aufs Objektiv an. Also du kannst natürlich, wenn du jetzt ein Ultraweitwinkelobjektiv nimmst, kannst du natürlich schon sehr, sehr viel beim Bildaufbau, bei der Bildwirkung mit spielen. Aber wie gesagt, wenn du wirklich an einem Spot bist, wo jeden Tag 1000 Fotografen kommen, hast du natürlich irgendwann alles schon mal gesehen. Da bleibt es dir wirklich nur irgendwie übrig, dass du schaust, dass du vielleicht eine andere Perspektive findest, die vielleicht vorher noch keiner hatte. Es kommt halt immer drauf an. Manchmal, ich meine, wenn du jetzt an einem Abgrund stehst und das ist nun mal der einzige Punkt, von wo du diese Aussicht hast, klar, da bleibt dir dann eigentlich nicht mehr viel übrig. Aber ansonsten, wenn es irgendwie geht, dann kraxeln wir auch mal Abhänge runter oder hoch oder je nachdem. Ich habe es auch schon oft gesehen, da stehen ja dann oft die Reisegruppen an Spots. Also wie gesagt, es ist ja nicht so, dass wir jetzt nur Spots machen, wo noch kein Mensch war. Und ja, wir kraxeln dann übers Geländer oder sonst wohin und die Leute, ja, die fotografieren im Endeffekt nicht mehr das Motiv, sondern uns, wie wir da durch die Gegend kraxeln. Und das ist immer auch ganz, ganz spannend.
Ja, oder wenn man an so einen Spot kommt, wo wirklich viele schon fotografiert haben oder gleichzeitig auch viele fotografieren, was ich immer sehr hilfreich empfunden habe, ist einfach mal in die andere Richtung zu schauen, sich mal umzudrehen, zu gucken oder genau das Gegenteil von dem zu machen, was eigentlich normalerweise die Leute machen. Das kann einem dann auch schon immer einen ganz neuen Blick ermöglichen.
Das auf jeden Fall. Also ich hatte auch mal ein ganz lustiges Erlebnis am Monument Valley. Da gibt's ja auch den einen bekannten Spot, der wahrscheinlich schon 100 Millionen Mal abgelichtet wurde. Und da stand eine Reisegruppe, eine asiatische, auch eine Stunde schon vorher vor dem Sonnenuntergang, alle ihre super teuren Kameras auf den Stativen aufgebaut. Und also ich bin da rumgesprungen wie ein junger Hüpfer quasi und da und da und da und bin runtergeklettert und hab hier den Stein gesucht und bin da weiter und weiß nicht, ich glaube, da 1,5 Stunden war ich da am Shooten, immer neue Perspektiven und diese asiatische Reisegruppe, die stand 1,5 Stunden quasi an dem gleichen Spot. Die haben sich auch nicht bewegt, sondern haben ja eine gute Stunde die gleiche Perspektive geshootet, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht.
Ja, absolut. In der Landschaftsfotografie ist es ja so, dass man je nachdem, was man gerade fotografieren möchte, auch viel Equipment möglicherweise mit sich rumschleppt. Das ist jetzt anders, als wenn man Street Photography irgendwo macht, wo eine Festbrennweite reicht, ein Weitwinkel und man damit dann ganz gut leicht und locker durch die Straßen laufen kann. Das ist natürlich jetzt, hängt immer von der Location ab oder von dem Land auch, in dem man unterwegs ist. Aber was würdest du sagen, ist so, fehlt nie in deinem Fotorucksack, wenn du losgehst?
Also was nie fehlt, sind bei mir Filter, Grauverlaufsfilter, Graufilter, Polfilter. Über Graufilter und Polfilter, da braucht man sich, glaube ich, nicht streiten. Die sind einfach durch Software nicht zu ersetzen. Klar, der Grauverlaufsfilter heute in Zeiten von HDR-Fotos, also Mehrfachbelichtungen, ja, kannst du drüber streiten. Ich mache keine HDR-Aufnahmen, weil ich habe einfach keine Lust, dann nachher am Computer zu sitzen und da mit Photoshop rumzumachen und zu hantieren. Ich will einfach das Foto, dass es, ja, ich will ein Foto, was passt, das will ich auf dem Sensor haben, auf der Speicherkarte. Und deswegen sind für mich die Grauverlaufsfilter halt schon wichtig. Und zumal, wenn du schon den Graufilter hast und den Polfilter, da kann ich auch noch die 3-4 Grauverlaufsfilter mitnehmen. Klar, du hast gewisse Nachteile natürlich nochmal mit diesen Filtern, aber die sind in meinen Augen so minimal, dass ich nehme es gerne hin. Und ja, es ist auch einfach so, dass du mehr mit Bedacht fotografierst und ruhiger fotografierst, so mit den Filtern. Also, ja, ich werde nie drauf verzichten. Und ja, klar, jetzt von den Objektiven, bei mir ist ganz wichtig das Ultraweitwinkelobjektiv, was in der Landschaftsfotografie natürlich ganz, ganz tolle Effekte zaubert. Aber es kommt auch wirklich immer auf die Region an, die du gesagt hast. Ich war zum Beispiel im letzten Jahr in der Toskana hatte jetzt keine wirklich lange Brennweite, also keine Brennweite, mit der man sehr nah an etwas ranzoomen kann dabei, und habe mich tierisch geärgert, muss ich sagen, weil die Toskana ist für Weitwinkelobjektive sowas von ungeeignet, weil dann hast du eigentlich nur den Acker drauf.
Ja.
Und ja, da brauchst du einfach ein sehr, sehr starkes Teleobjektiv, weil die Motive, die du hast, die liegen einfach immer weit weg, beziehungsweise du willst sie natürlich auch mit dem Hintergrund verschmelzen, und da brauchst du einfach ein Teleobjektiv. Und ja, da habe ich mich tierisch geärgert und habe schon überlegt, auf der Reise einfach mal spontan irgendwie zum Mediamarkt oder was es da auch immer gibt, hinzufahren, mir ein Objektiv zu kaufen, aber das war mir dann doch ein bisschen teuer, und dann habe ich gesagt, naja gut, einfach nochmal herkommen und dann auch mit dem Tele, und ja, dann passt es schon.
Ja, Ausrüstung, das ist so ein Thema, da kann man wirklich stundenlang drüber sprechen, und jeder hat da so seine Vorlieben und sagt, das gehört unbedingt noch mit dazu, und wenn ich das nicht dabei habe, dann fühle ich, dann fehlt mir irgendwas. Also ich bin, was das angeht, eigentlich immer ein Verfechter von Minimalismus. Ich bin aber auch nicht so der Landschaftsfotograf und Naturfotograf, sondern ich halte mich dann doch eher oder konzentriere mich auf die Porträtfotografie und mache Street Photography, solche Dinge, und ein bisschen anderer Ansatz.
Ja, da fällt mir noch was ein, da waren wir auf Island unterwegs, und da ist mir dummerweise die Kamera vom Stativ gefallen. Da war dann auch noch dummerweise das Weitwinkelobjektiv drauf. Die Kamera hat es überlebt, Gott sei Dank. Das Objektiv leider nicht. Und ja, wie gesagt, das war halt das Weitwinkelobjektiv. Danach ging es dann nur noch mit 24 mm, also im Kleinbildformat, weiter. Und das habe ich dann schon schmerzlichst vermisst, weil da waren wirklich Motive dabei, da hast du einfach das Weitwinkel gebraucht, und da haben die 24 mm, das hat einfach nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Und klar, auf der einen Seite natürlich super glücklich, dass die Kamera außer ein paar Kratzern nichts abbekommen hat. Auf der anderen Seite denkst du natürlich, Mist, wieso jetzt, warum gerade hier? Aber ja, so ist das halt manchmal. Da musst du halt auch ein bisschen improvisieren, und ja.
Ja, das tut weh, aber wie du sagst, eben improvisieren, und das kann einen dann als Fotograf auch fordern, und man muss neue Lösungen und andere Wege finden, weil ja, egal mit welcher Ausrüstung man unterwegs ist und welche Einschränkungen diese mit sich bringen, man kann immer interessante Lösungen finden, und
Ja, das auf jeden Fall. Also es ist besser, überhaupt irgendein Foto zu haben, als kein Foto.
Ist die Fotografie für dich dann in erster Linie ein Mittel dafür, ja, landschaftliche Schönheit oder die Schönheit eines Ortes abzubilden und festzuhalten, oder hat es Erinnerungscharakter oder möglicherweise ein ganz anderes Motiv noch, wie Entspannung oder ja, auch Stressabbau? Oder ich finde, Fotografie kann ja auch, es ist ein Dialog, den man mit sich selber auch führt. Man erfährt sehr viel über sich selber anhand von den Motiven, die man auswählt. Also es kann ja sehr viel beinhalten. Was ist es für dich?
Also wenn du mich siehst, wenn die Sonne auf- oder untergehst, wie ich da rumspringe mit den Filtern rumhantiere, da kann ich nur sagen, also Stressabbau ist es definitiv nicht. Weil, wie gesagt, du hast ja in der Landschaftsfotografie wirklich nicht viel Zeit. Du hast je nachdem, manchmal sind es nur eins, zwei Minuten, und die musst du halt einfach nutzen. Und nee, die Sache ist halt die, man muss sich wirklich viel Zeit nehmen. Also wir sind, wie gesagt, schon lange, lange vor dem Sonnenaufgang, Sonnenuntergang am Spot. Und da kannst du es natürlich wirklich dann gelassen angehen. Und dann stehst du oft an Orten, wo du wahrscheinlich, wo wir ohne die Fotografie, wo wir wahrscheinlich nie hingehen würden. Weil es geht nicht jeder wegen einem Foto. Also wir machen wirklich viel wegen der Fotografie. Nimmt eine 12-Stunden-Wanderung auf sich in Kauf, um dann halt dieses eine Foto zu haben. Und da ist es natürlich dann schon so, dass die Fotografie uns zu Orten führt, die wir wahrscheinlich sonst nicht sehen würden. Oder beziehungsweise, ich habe es auch schon erlebt, Und es war auch in den USA im Grand Canyon, aber eine Stelle, wo du halt jetzt nicht einfach mal vom Highway abbiegst und bist nach 2 Minuten Laufen dann da, sondern schon eine sehr, sehr lange Schotterpiste, wo das Auto mehr oder weniger auseinanderfällt, wo du eigentlich mit dem Jeep langfahren musst und auch 2 Tage hin und zurück unterwegs bist. Und klar, als Fotograf sagst du natürlich, hey, super, jetzt ist es 15 Uhr, jetzt habe ich noch bis 21 Uhr meinetwegen Zeit, kann mir das jetzt hier alles in Ruhe anschauen, kann es genießen, kann alles auf mich wirken lassen. Und dann kamen Pärchen an, die halt mit der Fotografie halt nichts am Hut. So, die haben wirklich diese enorm brutale Fahrt auf sich genommen, mussten dann auch noch zu diesem Spot wandern, haben 3 Selfies gemacht. So, jetzt haben wir es gesehen und sind wieder los. Und ich habe mir gedacht, das ist jetzt nicht euer Ernst, Leute. Also, sorry, aber ihr seid jetzt irgendwie, keine Ahnung, 12 Stunden oder was im Auto unterwegs. Habt das Risiko, dass nicht nur 1, sondern vielleicht 2 oder 3 Reifen kaputt gehen auf der Fahrt, das Auto verreckt und schaut hier mal runter in den Grand Canyon und ihr habt es überhaupt nicht wahrgenommen, was hier eigentlich ist. Also insofern ist die Fotografie, wie gesagt, schon ein Mittel, uns zu Orten zu bringen, die wir sonst wahrscheinlich nicht sehen würden.
Ja, ja. Ja, das ist da häufig so auch so die Gefahr, dass man irgendwo eine Reise, wenn man sich auch zu stark auf die Fotografie konzentriert, nur durch den Sucher erlebt. Also ich finde, man muss immer so eine Balance finden zwischen dem Erleben oder dem Wahrnehmen der Umgebung auch ohne die Kamera und dann das Fotografieren an sich. Gelingt.
Da hast du vollkommen recht. Also wie gesagt, ich merk's auch. Gerade wenn du jetzt vielleicht in der Zeitplanung doch falsch gelegen hast, du bist an einem Ort und denkst dir, hey, jetzt ist das Licht ja doch schon toll, dann ist es schon so oder kann es schon mal vorkommen, dass du wirklich nicht so wahnsinnig viel mehr mitkriegst von der Landschaft oder von diesem ganzen Erlebnis, sondern mehr oder weniger durch den Sucher schaust. Ja, da ist was dran, kommt manchmal vor, aber wie gesagt, wir versuchen es so gut wie möglich wirklich so zu machen, dass es entspannt ist. Aber ja, es klappt nicht immer, aber der Wille ist da.
Ja, das ist schon mal sehr gut. Ja, dann lass uns doch mal zu dem Storytelling-Teil des Interviews kommen. Du warst so nett und hast mir im Vorfeld 5 von deinen Lieblingsbildern geschickt, beziehungsweise Bilder, mit denen du eine ja auch besondere Geschichte verbindest. Da wollen wir jetzt mal drüber sprechen und diese Bilder möglichst detailreich beschreiben, so dass die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht die Möglichkeit haben, sich die Fotos in den Shownotes zu dieser Episode am Rechner anzuschauen, auch eine gute Vorstellung von dem bekommen, was da drauf zu sehen ist. Also wie gesagt, wer das dann später nochmal nachholen möchte, die Fotos sind dann alle auf www.gate7.de zu finden. Aber ja, an dieser Stelle schmeißen wir jetzt mal das Kopfkino an und beginnen mit dem ersten Foto, Flo, beschreib mal, was du oder was darauf zu sehen ist. Das ist eine Eislandschaft.
Ah ja, die Eislandschaft. Moment. Ich habe sie nämlich hier auch noch auf meinem Rechner. Und genau, also das Bild ist entstanden auf Island. Da kann man sich ja schon mal vorstellen, Island ziemlich kalt. Wir waren zwar im Sommer da, hatten aber ziemlich viel Schnee. Und das siehst du auch auf dem Foto, also du hast im Vordergrund eine glatte Wasserfläche und auf diesem Wasser, das ist halt eine Gletscherlagune, da schwimmen ziemlich große Eisbrocken, sind eigentlich schon Eisberge, die natürlich unter dem Wasser wahrscheinlich noch riesengroß sind und im Hintergrund hast du die Berge, die in den Himmel ragen, schneebedeckt. Das war jetzt, glaube ich, hier schon nachts gegen 1 Uhr, es wird ja im Sommer nicht dunkel. Und eine sehr kühle Stimmung, das Ganze, und die Eisberge, die spiegeln sich im Wasser. Und ja, das ist einfach ein Bild, was eine unglaubliche Ruhe und Stille ausstrahlt. Und ja, genau.
Mhm. Ja, und was ich an diesem Bild oder was mir auffällt, ist, der Himmel ist zwar bedeckt und ich fühle mich da so ein bisschen immer an die oder an eine Situation zurückversetzt in Argentinien, als ich dort gelebt habe. Ich habe teilweise auch Reisegruppen durch Patagonien geführt und immer wenn wir an den an Gletscher gekommen sind, den Perito Moreno Gletscher zum Beispiel, dann waren die Leute, wenn wir da hingefahren sind, immer ganz enttäuscht, wenn der Himmel bewölkt war und da keine Sonne war. Und da habe ich gesagt, wartet mal ab, bis wir dann wirklich an der Gletscherkante sind, das wird gar nicht so schlecht aussehen, auch für Fotos. Und das kommt in diesem Bild eben, was du jetzt von Island hier geschickt hast, mit dem Eis auch sehr schön hervor, diese blaue Farbe im Eis, die eigentlich wirklich dann richtig hervorkommt, wenn der Himmel eher bewölkt ist.
Ja, also Wolken sind jetzt kein Grund, nicht zu fotografieren. Wolken machen es ja gerade oft sehr, sehr spannend und mystisch. Klar, das war jetzt hier mehr die Schleierwolken, mehr Nebel, aber es passt einfach zu der Gesamtstimmung, weil du, weil das gesamte Bild durch diesen auch sehr uniformen Himmel, weil es sehr gleichmäßig ist und das Ganze ja, so ein bisschen wirkt, als wäre etwas gespiegelt. Also es ist ja gespiegelt, aber es hätte ja theoretisch irgendwie auch in Photoshop entstehen können, dass jemand das den unteren Teil abschneidet und einfach mit dem Computer spiegelt. Das ist hier natürlich nicht der Fall. Aber dafür war das natürlich perfekt mit diesem schleierwolkenden Himmel, weil die auch durch die Langzeitbelichtung in dem Wasser, weil das relativ gleich aussieht.
Mhm. Ja, diese Gleichmäßigkeit wird dann auch nochmal dadurch betont, wie du das Bild aufgebaut hast. Ne? Also hast du vorhin schon mal ein Element der Bildgestaltung genannt, dieser goldene Schnitt oder die Drittelregel, die hast du jetzt hier in diesem Fall gebrochen und praktisch das Bild so in zwei Teile geteilt. Einmal der Teil, der sich spiegelt mit dem Wasser und der Teil des Eises und der Bergkette im Hintergrund, ne?
Ja, genau. Also wie gesagt, normalerweise die Drittelregel. Und wenn man es ganz bewusst macht, diese Regel natürlich auch nicht beachten. Also bei Spiegelungen im Wasser, finde ich, da bietet sich das immer sehr, sehr gut an.
Ja, sehe ich auch so. Ja, dann gehen wir zum zweiten Bild jetzt aus Island weg. Oder sind wir noch auf Island? Nee, das ist das Bergmassiv.
Das Bergmassiv, der Plattkofel.
Genau.
Das ist in Südtirol aufgenommen vom Plattkofel Blick auf den Langkofel. Also man sieht einen gigantischen Berg im Morgengrauen. Die Morgenröte im Hintergrund, auch noch Wolken im Hintergrund. In der Ferne und wie gesagt, vorne dieses unglaubliche Bergmassiv. Der Berg ist über 3000 Meter hoch und die Sonne kommt gerade über die Bergkuppe, also wahrscheinlich 2-3 Sekunden, nachdem die Sonne da hervorspitzt und ja, die Sonnenstrahlen halt wie ein Stern über dem Berg aufgehen.
Ja, es ist ein Effekt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, wie man diesen Effekt herbeiführt.
Das ist eigentlich ganz, ganz einfach. Man muss sehr weit abblenden. Also das heißt, die Blende sehr weit zumachen. Die Blende ist ja dieser Ring im Objektiv, die bestimmt, wie viel Licht da reinfällt. Also ob du die Blende jetzt sehr weit aufmachst, kommt sehr viel Licht rein. Und wenn du diese Blende sehr weit zumachst, also als Beispiel Blendenwert 18, die F18, je weiter du die zumachst, desto stärker kommt dieser Effekt mit dem Stern hervor. Und genau das habe ich in diesem Foto halt auch gemacht, dass diese Strahlen da hervorkommen.
Ja, ja. Oh. Ja, und an diesem Bild, da kann man dann die Drittelregel ganz gut sehen. Da hast du sie angewandt, beziehungsweise, ja, wenn man sich das vorstellt, man unterteilt das Bild in jeweils drei Teile, horizontal und vertikal, und in die jeweiligen Punkte, wo sich die Linien dann kreuzen, da platziert man dann entscheidende, wichtige Bildelemente. Das ist in diesem Fall die Sonne, die mit diesem wunderschönen Sterneffekt dort oben in der rechten oberen Bildecke zu sehen ist.
Genau, und das gleiche natürlich auch nochmal mit dem Horizont, den man jetzt nicht wirklich sieht, aber du hast halt den Berg auch im oberen Drittel, die Kante und auch im Hintergrund nochmal, also du hast jetzt hier keinen mittigen Horizont und genau die Sonne, wie du es schon richtig sagst, ist ziemlich im goldenen Schnitt platziert.
Ja. Aha. Ja, sehr schön. Dann jetzt geht es aus den Bergen an die Küste. Ein Leuchtturm ist dort zu sehen, eine Sonnenuntergangsstimmung.
Hast du schon alles verraten?
Ja.
Dieses Bild entführt uns jetzt nach Dänemark, ins wunderschöne Dänemark. Im Vordergrund die grasbewachsenen Dünen. Es ist schon Herbststimmung, alles ein bisschen gelblich, das Gras. Das Gras, man kann es ein bisschen erkennen, weht auch im Wind. Es war wirklich stürmisch an dem Abend. Die Sonne ist kurz davor unterzugehen. Du hast ein ziemlich beeindruckendes Wolkenschauspiel. Wir haben jetzt schon gedacht, die Sonne kommt nicht mehr durch, aber dann, das war halt wieder dieser eine Moment. Man sieht es links relativ gut, dass da eine kleine Lücke ist, wo die Sonne durchkommt und plötzlich diesen Leuchtturm, der auch noch in der Landschaft steht, auf diesen Dünen, dieser weiß gestrichene Leuchtturm und diesen Leuchtturm und die Dünen anstrahlt und der Himmel leuchtet in den schönsten Abendfarben genau.
Ja, dramatischer oder ja, durch die Wolken eben eine sehr schöne Textur in dem Himmel. Ja, das im Zusammenspiel mit dieser Lichtstimmung macht das eben so ein harmonisches, schönes Gesamtbild aus.
Genau. Und vielleicht noch hier zu erwähnen, der Leuchtturm ist relativ weit rechts. Hat damit zu tun, ich hätte ihn gerne ein bisschen weiter links platziert. Das hat aber von dem Standpunkt, wo wir nicht waren, und das war meiner Meinung nach jetzt schon der beste Standpunkt, auch mit dem Ultraweitwinkel nicht geklappt. Also ich wollte auch noch relativ viel von dem Sonnenuntergang drauf haben. Und ja, da musste ich einfach einen Kompromiss eingehen, dass ich den Leuchtturm ein bisschen weiter nach rechts setze, als ich es gerne gehabt hätte. Aber es ging einfach nicht anders. Sonst hätte ich einfach zu wenig von dem schönen Sonnenuntergang drauf gehabt.
Ja. Biggie, wie geht das dir denn, wenn ihr an solchen Orten seid und der Flo da fotografiert? Genießt du dann die Stimmung für dich oder machst du auch Fotos? Filmst du?
Also, wie du schon sagst, ich darf dann sehr viele Sonnenauf- und Sonnenuntergänge genießen. Aber natürlich bin ich dann auch mit dabei. Also ich würde sagen, ich bin manchmal sowohl Assistentin als auch Fotografin als auch Kamerafrau. Also ich mache alles bunt gemischt. Das heißt, auch wenn der Flo irgendwie dann trotzdem irgendwie noch Equipment oder Ausrüstung braucht, dann bringe ich ihm das natürlich.
Auch Filter.
Ja, genau. Oder ich übernehme auch so Jobs wie Handtücher über die Kamera halten oder meine Jacke opfern, damit die Kamera nicht nass wird.
Die
also
Filter.
Ja, die Kamera und die Filter. Also ich habe einen sehr vielfältigen Job, aber ich habe schon wirklich einen super Genuss dabei. Ich mache dann natürlich auch für meinen Instagram-Account einige Bilder. Das heißt, manchmal muss der Flo dann akzeptieren, dass ich in sein Motiv reinspringe und dann sage, jetzt drück schnell ab. Und er sagt dann, aber das Licht ist so toll. Und ja, aber er macht es dann trotzdem für mich und dann kann ich quasi da meinen Account bespielen. Klar, viele meiner Freundinnen fragen mich zum Beispiel, sag mal, bist du verrückt im Urlaub so früh aufzustehen und du schläfst ja kaum, weil es gibt natürlich auch manchmal Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeiten, die dann nur irgendwie 3 oder 4 Stunden auseinander liegen. Aber ich muss sagen, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt immer der Morgenmensch bin, ich bereue nie, wenn ich aus dem Zelt geklettert bin und ich bereue nie, wenn ich in der Früh in der Kälte irgendwo stehe, weil man einfach so abgefahrene Motive sieht und so abgefahrene Stimmungen erlebt. Also ich muss sagen, zum Beispiel auf den Lofoten habe ich den Sonnenaufgang meines Lebens gesehen und wäre ich da nicht aufgestanden und hätte mich in die Kälte bibbernd gestellt, dann hätte ich es verpasst. Und das sind einfach irgendwie Chancen im Leben, die uns die Natur bietet, die man nicht verstreichen lassen sollte. Und klar, ich habe auch Phasen, wo ich mir denke, oder wo ich den Flo manchmal verwünsche, weil wir irgendwie an einem richtig zugigen Ort stehen und es ist einfach nur wahnsinnig kalt und ich muss dann vielleicht noch irgendwelche Dinge halten. Aber wenn du dann siehst, was daraus entstanden ist und wenn dann plötzlich, wie der Flo jetzt auch beschrieben hat, plötzlich doch noch die Sonne durchbricht, weil, also klar, manchmal bin ich dann natürlich dann schon frustriert und denke mir, boah, naja, also hat sich das heute rentiert. Und dann plötzlich hast du diesen Effekt und dann denkst du dir, boah, ja, also es hat sich wieder mal rentiert. Also, ja. Und ja, vielleicht noch ein anderes Thema, wenn es um das Thema Ausrüstung geht. Der Flo hat natürlich das Glück, dass dann ich bei längeren oder ganz, ganz langen Wanderungen dann sozusagen den Wasserträger spiele. Das heißt, er schleppt da irgendwie seine 20 Kilo schwere Ausrüstung, wenn es blöd läuft. Und ich trage aber dann genauso viel, weil ich dann sozusagen den ganzen Rest wie Zelt und Matten und Schlafsack und ja, noch gewisse andere Dinge dann tragen muss.
Ja, also die Arbeitsteilung, die stimmt zwischen euch beiden. Ja, aber genau, was du gesagt hast, Finn, das kann ich nur unterstreichen, dass es sich immer lohnt, früh aufzustehen. Da kann man dann lieber tagsüber mal noch eine Siesta einstreuen. Aber diese Momente wirklich am Sonnenaufgang und Sonnenuntergang, die sind einfach unbezahlbar. Nicht nur, wenn man sie mit der Kamera dann festhalten möchte, sondern auch, wenn man sie für sich still einfach genießt und dem Naturschauspiel dann zuschaut. Und diese Lichtsituationen, die sich immer wieder spontan ergeben oder manchmal auch vollkommen unerwartet, die ja belohnen einen für solche Mühen dann immer wieder, die man dann auf sich nimmt, auch an etwas entlegenere Orte zu kommen.
Genau, da muss ich noch mal ganz kurz einwerfen. Ja, es lohnt sich immer auch an Spots, die wirklich normalerweise überlaufend sind, weil es ist einfach so, dass 95% der Leute, die haben jetzt keine Lust im Urlaub frühs um 5 aufzustehen. Das heißt, wenn du das tust und du fährst zu einem Spot, der normalerweise überrannt wird von Touristen, hast du ziemlich gute Chancen, dass du dort am Morgen ganz alleine bist. Also am Abend ist es natürlich nochmal ein bisschen anders, weil da sind die Leute wach. Da schauen sie sich schon gerne mal den Sonnenuntergang an. Aber am Morgen, wenn du in einem Spot bist, der normalerweise überlaufen bist, also ja, das kann durchaus passieren, dass du da trotzdem deine Ruhe hast.
Ja, absolut richtig. So, dann das nächste Bild. Das ist, lass mich schauen, wieder ein Berg, Kalapata.
Oh ja, der Kalapata.
Pata, genau.
Ja, dass dieser kleine Hügel da vorne, also ich beschreibe mal kurz das Foto, du siehst einen riesigen, imposanten Berg im Licht der untergehenden Sonne, der Gipfel ist schneebedeckt, eine Flanke, die linke Seite des Berges ist zu steil, da kann kein Schnee liegen, aber da scheinen die letzten Sonnenstrahlen drauf, du siehst auch links und rechts des Berges, siehst du riesige Gletscher und in Nebel gehüllt vor dem Berg ist so ein, ja, nochmal ein kleinerer Berg, ein Vorgipfel quasi, das ist der Kalapata hinten, das ist der Pumori. Und dieser Kalapata, der steht in Nepal, ist 5625 Meter, so genau weiß man es nicht, plus minus 50 Meter hoch. Und ja, wir waren jetzt im März am Everest Base Camp in Nepal und dieser Kalapata war der höchste Punkt unserer Reise, kurz vorm Everest Base Camp. Und ja, es ist einfach ein unglaubliches Gefühl, auf dieser Höhe zu stehen. Und ja, man kann sich das nicht vorstellen, wenn da die 8000 an den Himmel ragen und die riesigen Gletscher sind und du siehst wirklich bis zum Horizont diese imposanten Berge und ja, es ist einfach der unvorstellbar.
Und dieses Bild steht natürlich auch für den höchsten Punkt bisher in unserem gemeinsamen Leben. Also, ja.
Ja, wie gesagt, 5600 Meter. Da haben wir es hingeschafft, auch mit der Kamera, aber mit einer kleinen muss ich sagen, weil ja, man darf die Höhe nicht unterschätzen. Das ist wirklich brutal. Also es ist kein Vergleich, wenn jetzt jemand auf die Zugspitze geht, knapp 3000 und die 5500, das ist, man kann es sich nicht vorstellen, man muss es erlebt haben.
Mhm. Ja, so hoch war ich bisher noch nicht. Das klingt aber nach einem wirklich ja einzigartigen Erlebnis und ja ganz besonderer Natur.
Oh ja, also das war wirklich eine, wir waren ja 3 Wochen unterwegs zum Basecamp hin und zurück, hatten dabei auch die ganze Kameraausrüstung dabei. Weil ich natürlich sagen muss, du bist in Nepal jetzt selten alleine unterwegs, du hast natürlich auch deine Guides und Träger und ja, du könntest es auch alleine nicht, du würdest es nicht schaffen. Also vielleicht, wenn du ein Jahr lang trainierst vorher auch mit diesen Höhen und dem Gewicht, dann schon. Wir sind ja schon viel in den Bergen unterwegs bei uns und auch recht fit, aber ja, diese Höhe ist einfach sie raubt dir wirklich die letzte Kraft und die letzte Luft und du liegst dann in den Lodges teilweise auf 5000 Metern und wachst nachts schweißgebadet auf, weil du denkst, du erstickst und kannst dann auch nicht mehr einschlafen. Jedes Mal kurz bevor du einschläfst, hast du wieder so ein Herzkasper, weil dann, ja, du schnappst wirklich nach Luft, als würde dir jemand den Hals zudrehen. Und ja, es ist hart, aber es lohnt sich in jedem Falle.
Ja, ja. Ja, dieser, wie lange braucht man, bis man an das Basecamp kommt?
Also ich glaube, wir waren jetzt bis zum Basecamp 12-13 Tage sowas in dem Dreh unterwegs. Ja. Du musst dich halt auch akklimatisieren. Das heißt, du kannst da jetzt nicht durchlaufen. Und also akklimatisieren heißt, du steigst an einem Tag auf eine gewisse Höhe und steigst dann wieder zu deinem Ausgangspunkt ab und übernachtest dann nochmal dort, weil der Körper braucht das einfach.
Ah, okay. Oh.
Genau, und es war auch so, oder es ist auch so, dass einige aus unserer Gruppe das auch gar nicht dahin geschafft haben. Also es ist schon wichtig, dass man sich akklimatisiert. Aber jede Route ist natürlich auch anders. Wir sind halt einfach eine bestimmte Route gelaufen, haben dann auch noch ein paar Schlenker gemacht, haben auch noch spezielle Dörfer angeguckt. Also ganz pauschal kann man das natürlich dann nicht sagen. Aber unsere Route hat uns quasi dann ungefähr in 12 Tagen dahin geführt.
Hm, okay. Und du sagst, es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Anstieg zu machen in das Basecamp. Wie habt ihr euch darauf vorbereitet, beziehungsweise wenn man das vorhat, das zu machen, was empfehlt ihr da als Vorbereitung?
Also man sollte schon schon diverse Bergtouren vorher auch gemacht haben. Also theoretisch, sage ich mal, ist der Weg sehr einfach zu laufen und man bräuchte gar nicht viel Erfahrung, aber man soll halt schon eine gewisse Fitness mitbringen. Und wir haben auch gemerkt, dass die Leute in der Gruppe, die halt eine gewisse Fitness hatten, sich durchaus leichter getan haben. Natürlich ist niemand gefeit. Also du kannst der krasseste Marathonläufer sein und kannst trotzdem höhenkrank werden. Deswegen sind so ganz, ganz wichtige Regeln halt auch zu beachten. Das heißt, wenn du da vor Ort bist, es wäre natürlich toll, wenn du eine gewisse Fitness mitbringst, aber du musst halt auch auf jeden Fall sehr, sehr viel Wasser jeden Tag trinken. Du solltest im besten Fall recht viel Knoblauch essen. Das ist nicht schwer, weil der in jedem Essen enthalten ist und dadurch, dass jeder den Knoblauch isst, also es gibt auch eine Knoblauchsuppe und so weiter, also du riechst auch gar nicht mehr, ob irgendjemand stinken würde. Das heißt, ja, natürlich auch zur Blutverdünnung so ein bisschen. Also das ist ganz wichtig. Und natürlich auch, dass du dich nicht übernimmst. Das heißt, es hilft dir nichts, total schnell irgendwo raufzulaufen, weil du dir halt denkst, naja, normalerweise packe ich die Höhe total easy. Das ist ein Quatsch, weil du dann wahnsinnige Kopfschmerzen bekommen könntest. Du könntest auch höhenkrank werden. Also ja, es gibt auch ganz viele Leute, die wir auch getroffen haben, die sich prophylaktisch da schon gewisse Tabletten einwerfen. Ich finde, es ist Quatsch, weil man sollte schon relativ ja natürlich und auch bewusst solche Wanderungen dann erleben. Aber es ist halt einfach wichtig, dass man drauf hört, was einem auch die Guides an die Hand geben. Eben viel trinken, dann vielleicht auch viel Knoblauch essen. Man ernährt sich dort automatisch gesund, weil die sehr, sehr wenig Fleisch essen, sondern sehr viel Gemüse und halt sehr viele Kohlenhydrate. Man macht also quasi so eine Art High-Carb-Diät da vor Ort, was aber nicht schlimm ist. Man muss wirklich oder sollte im besten Fall immer an einem Tag höher steigen und dann wieder ein Stückchen absteigen und dort dann schlafen. Und das hat, muss ich sagen, toi, 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 uns super geholfen. Es kann natürlich sein, dass wir die nächste Tour dahin machen und beachten auch alles und dann plötzlich werden wir höhenkrank. Aber die Leute in unserer Gruppe, die höhenkrank wurden, haben gewisse Regeln auch einfach nicht eingehalten. Das muss man auch dazu sagen. Also ich glaube, dadurch, dass wir wirklich sehr bewusst in uns hineingehört haben und sehr viel getrunken haben und sehr auf uns auch Acht gegeben haben, haben wir das dann auch schon gut gemeistert.
Mhm. Ja. Ja, also wirklich in sich auf sich achten, schauen, welche Signale der Körper sendet und dann immer entsprechend reagieren. Ja, sehr spannend das Thema. Reisen wir aus Nepal jetzt in die USA und schauen uns das letzte Bild an.
Utah. Die Subway. Ach ja. Ja, also die Subway zu beschreiben, wie beschreibt man die am besten? Stell dir am besten einen Tunnel vor, einen ziemlich breiten Tunnel, durch den Wasser fließt, aber der Boden ist erstmal relativ relativ flach und breit, nur die Wände, die sind geschwungen. Und jetzt lass ein Kind diesen Tunnel mit bunten Farben ausmalen. Also du hast hinten Orangetöne, vorne Rottöne. Das Wasser, das dort fließt in einem kleinen Becken, ist grün-türkis. Und du hast aber auch ganz dunkle Töne und vom Licht in der die Reflexion relativ viele Blautöne. Also wirklich, ja, so ein bisschen so ein Malkasten, das so ein bisschen unnatürlich aussieht. Aber es ist wirklich vor Ort, ja, es ist total der Wahnsinn und total bunt. Und im Hintergrund sieht man auch, dass die Wände leuchten. Da muss man dann relativ früh da sein vor Ort. Also so am, ja, es kommt auf die Jahreszeit an, zwischen 10, 11, 12 Uhr. Weil dann gibt es für, naja, vielleicht für 10, 15 Minuten steht die Sonne so, dass sie hinten in diese Röhre reinscheint und ja, die Wände orange strahlen lässt.
Mm. Ja, das ist sehr, sehr schön beschrieben. Ich glaube, das kann man sich wirklich sehr gut vorstellen, auch wenn man das Bild jetzt nicht vor sich sieht. Und was eben noch ins Auge fällt bei dieser Aufnahme ist, diese unterschiedlichen Farben, dann dieser Lichteffekt, den man am Ende hat, und diese Maserung, diese Textur der Steine. Also das ist visuell ein sehr abwechslungsreiches, spannendes Bild, auf dem man gerne verweilt.
Ja, definitiv ist, ich muss auch sagen, es ist eins meiner Lieblingsfotos, weil, also ich kenne keinen Ort auf der Welt, der ähnlich aussieht. Und ja, man muss auch zu diesem Foto noch dazu sagen, um dahin zu kommen, musst du ziemlich lange wandern. Also du steigst in ein Canyon hinunter, da musst du dich durch den Canyon kämpfen. Da ist jetzt kein Weg oder so, den man einfach laufen könnte, sondern wirklich, es ist ein verwilderter Canyon. Da fließt der Bach, der Fluss, je nachdem, wie viel Wasser da drin ist. Und ja, du kämpfst dich dann, wo es geht, durch den Bach. Manchmal musst du aber auch, weil zu große Felsen im Weg sind, musst du aus dem Bach raus, musst dir den Weg über riesige Felsen an der Seite suchen. Und ja, nach 4-5 Stunden bist du dann in diesem Ort, an diesem mystischen, und hoffst dann natürlich, dass da nicht zu viel Wasser ist, weil wenn da zu viel Wasser ist, dann, ja, dann kannst du auch kein schönes Foto machen. Also du bist auch darauf angewiesen, dass der Wasserpegel stimmt. Hier hat er zum Glück gestimmt. Und du darfst auch nicht an dem Ort sein, wenn es die Tage zuvor total geregnet hat, weil dann hast du nämlich das braune Wasser. Und ja, das willst du natürlich auch nicht haben.
Ja, nee, da ist der Kontrast so genau richtig, ne? Wenn das jetzt braun wäre, dann wäre es ein ganz anderer Effekt.
Genau. Also da muss einiges stimmen. Und ja, das ist auch so ein Foto, wo du dann einfach sagst, hey, also da haben sich die Strapazen, insgesamt bist du mit dem Shooting und dem Abstieg und dem Aufstieg bist du locker 12 Stunden unterwegs, hast auch einige Höhenmeter gemacht. Das ist natürlich in Utah im Sommer extrem heiß, also teilweise bist du bei über 40 Grad unterwegs. Und ja, das schlaucht schon richtig. Also ich habe auch, ich habe einen Bekannten, der war auch dort und der meinte, es war die schlimmste Wanderung seines Lebens.
Ja, Landschaftsfotograf sein heißt, ja, auch fit zu sein, im besten Fall, beziehungsweise man wird auch körperlich gefordert und muss sich die Motive wirklich hart erarbeiten.
Also klar, wenn man natürlich nicht die Motive haben will, die jeder hat, weil du mit dem Auto ranfahren kannst und vielleicht ein schöner Wanderweg hinführt, dann, ja, dann musst du auch leidensfähig sein, definitiv. Also wir haben ja auch das Glück, dass wir in München wohnen und wir sind auch jedes Wochenende mehr oder weniger, wenn es sich anbietet, wenn das Wetter mitspielt oder aktuell die Lawinenlage, sind wir auch in den Bergen unterwegs. Und ja, du brauchst einfach für solche Touren natürlich eine gewisse Fitness und Routine und Erfahrung. Und ja, aber dann entstehen halt auch Fotos, die nicht jeder hat.
Ja, genau, dann entstehen Fotos, die nicht jeder hat, aber wie du es eben in diesem Fall auch beschrieben hast, dass sehr viel Glück auch dazugehört hat, um eben zu dem richtigen Zeitpunkt die richtigen Bedingungen an diesem Ort vorgefunden zu haben. Das kann natürlich auch mal sein, dass man Pech hat, ne? Und dann ist es immer wichtig, dass man auch so die Erfahrung und den Weg an sich genießt und sagt, okay, das hat diesmal nicht sein sollen, es hat nicht so geklappt, wie ich mir das letztendlich vorgestellt habe, aber eben ja den Weg dorthin genauso genossen hat wie das Fotografieren selbst.
Ja, das passiert sogar leider ziemlich oft, weil ja, du kannst es halt einfach oft nicht einschätzen. Wie sind jetzt die Bedingungen vor Ort? Dann kann natürlich sich das Wetter komplett ändern. Du ziehst vielleicht los und hast den schönsten Wolkenhimmel und noch ein bisschen Sonne und hoffst auf einen spektakulären Sonnenuntergang. Und 3 Stunden später stehst du vielleicht auf dem Berggipfel und siehst die Hand vor eigenen Augen nicht mehr. Da kannst du natürlich dann auch nicht mehr fotografieren. Aber ja, das gehört einfach dazu, solche Sachen. Und ja, du musst das Beste draus machen. Manchmal klappt's nicht. Wie gesagt, wenn du jetzt am Berggipfel stehst im schlimmsten Sturm, da ist dann womöglich nicht mehr so viel möglich, aber ja, du musst einfach das ganze Erlebnis musst du einfach genießen. Jetzt nur loszuziehen, um zu sagen, hey, ich will jetzt diesen einen Punkt und alles andere ist mir egal, das macht natürlich auch keinen Sinn. Du musst wirklich, ja, das ist eine gesamte Erfahrung, die du einfach in dich aufsaugen musst.
Ja, absolut. Ja, wunderbar. Ich glaube, da haben wir einen schönen Überblick über deine Fotografie bekommen, sind anhand deiner Fotos durch die Welt gereist. Das fand ich sehr spannend. Und abschließend würde ich gerne noch über die Workshops sprechen, die du anbietest. Wenn du jetzt nicht auf Reisen bist, dann gibst du in der Nähe von München auch dein Wissen an interessierte ja, Hobbyfotografen genau. Weiter. Wie schaut das aus?
Also genau, ich bin mit Gruppen von maximal 4 Leuten unterwegs, entweder im Raum Garmisch-Partenkirchen oder Berchtesgadener Land. Und das sind dann immer so 6 bis 7 Stunden. Und die meisten sind halt, ja, Hobbyfotografen, ambitionierte Hobbyfotografen. Man braucht natürlich eine gewisse Ausrüstung, ein Stativ, wobei ich auch schon öfters mal ein Stativ ausleihe, weil die Leute zum Beispiel beim Thema Stativ teilweise eine sehr teure Kamera haben, aber dann das billigste Stativ mitnehmen, was natürlich auch wenig Sinn macht.
Und da sollte man nie sparen an der Stelle.
Nein, niemals. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und ich kann es gar nicht oft genug sagen, wie wichtig ein gutes Stativ ist. Ja, genau. Wir sind dann halt in der Gruppe unterwegs. Ich coache die Leute, sag ihnen, wie sie ihre Einstellungen machen müssen. Natürlich befinden wir uns im manuellen Modus an der Kamera, weil ja, also du musst ja ein Foto, wenn du ein Foto schießt, musst du es ja reproduzieren können. Das kannst du einfach nur im manuellen Modus. Und die Kamera weiß ja auch nicht, was du willst. Die macht vielleicht trotzdem ein schönes Foto im Automatikmodus, aber da ist dann halt doch sehr viel dem Zufall überlassen. Deswegen sage ich bei mir in der Gruppe immer so, Leute, die Automatik kommt jetzt raus, wir gehen jetzt in den manuellen Modus, so schlimm ist das gar nicht. Und ja, dann wandern wir, fahren wir je nachdem von Motiv zu Motiv und das Highlight ist natürlich immer der Sonnenuntergang an einem ausgewählten Spot. Das muss nicht immer der gleiche sein, weil das kommt natürlich auch mal ein bisschen auf die Bedingungen an und wie die Gruppe zusammengestellt ist und ja, da entstehen dann immer sehr, sehr spannende Sachen.
Und sind das feste Termine, die du anbietest oder kann jeder, der in der Gegend ist, individuell eine Anfrage stellen und ja, dann genau. Dich buchen.
Ja, also ich habe feste Termine auf der Website. Wie gesagt, das sind dann immer maximal 4 Leute. Aber natürlich kann man mich auch einzeln buchen, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich kann aber leider nur an dem und dem Tag. Wie sieht es denn bei dir aus? Und da findet man auf alle Fälle was. Oder es gibt auch Leute, die sagen, ich würde jetzt gerne mal 2 Tage ein bisschen intensiver in das ganze Thema eintauchen, auch mit dem Thema Filter, was ganz, ganz wichtig ist bei meinen Fotoworkshops. Ich habe auch alle Filter dabei, die man haben kann, damit die Leute das ausprobieren kann. Ist immer alles dabei und ich habe bisher noch kein Teilnehmer gefunden, der dann gesagt hat, das ist aber blöd, sondern die haben alle danach gesagt, wow, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist mit Filtern, das ist ja der Wahnsinn, da muss ich mir jetzt auch welche kaufen. Und ja, genau, wie gesagt, wenn das jetzt jemand sagt, er will das wirklich ganz, ganz genau wissen und da kann man mich dann auch einzeln buchen.
Okay, alle Informationen auf eurer Seite phototravelers.de. Das ist auch eine Seite, auf der unheimlich viele Informationen zu finden sind. Vielleicht kannst du, Biggie, noch mal ein bisschen beschreiben, was die Besucher dort alles erwartet.
Genau, also die Besucher erwarten natürlich ganz, ganz viele tolle Fotos von Flo, aber natürlich auch ganz, ganz viele Reiseberichte. Also das heißt, wenn ihr totale Reisefreaks seid da draußen, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Also ich glaube, wir haben ein gutes Spektrum dabei. Es gibt auch ganz, ganz viele Wanderungen, die haben wir auch unterteilt in leicht, mittel und schwer. Das heißt, wenn jetzt irgendjemand dabei ist, der sagt, hey, ich habe irgendwie mal Lust, das Wandern für mich auszuprobieren, dann könnt ihr auch da bei uns vorbeischauen. Wir geben da auch echt gute Tipps. Wir haben auch ein E-Book zum Thema, wenn jetzt also ein Wanderer oder jemand einsteigen möchte in das Thema, dann kann er sich da auch gute Tipps holen. Also wie du schon siehst, es ist echt ein breites Spektrum. Ihr findet bei uns aber auch Produkttests, weil wir es halt auch sehr wichtig finden, dass wir, wenn wir richtig gute Ausrüstung finden und haben, euch daran teilhaben lassen und euch dann auch eben ein paar Tipps geben, was wäre halt wichtig. Also sei es jetzt die eine sehr gute Regenjacke, die vielleicht auch mal mehr kostet, aber wo ihr dann auch ja halt einfach ein gutes Produkt habt. Oder der Flo natürlich mit seiner kompletten Fotoausrüstung, die er da erklärt. Also ihr kriegt da wirklich ein breites Spektrum. Und die Reiseberichte sind, wie ich finde, schon sehr ausführlich. Und wir haben da schon auch echt ein paar coole Geheimtipps dabei.
Ja, lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen, kann ich nur empfehlen. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, Biggie und Flo, für die vielen spannenden Einblicke in euer Reiseleben und wünsche euch ganz viel Erfolg, dass das so funktioniert, wie ihr euch das vorstellt und ja, ihr dann weiterhin viel Freude und tolle Erlebnisse auf euren Reisen habt.
Ja, danke dir, cool.
Vielen Dank, ja.
Ja, alles Gute, bis dann. Tschüss.
Bis dann, mach's gut.
Ciao.
Ja, das war das Interview mit den Fototravelern Biggie und Florian. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, dann schau auch, wie am Anfang dieser Episode erwähnt, in der Facebook-Community von Gate 7 vorbei. Und dann können wir uns noch intensiver und regelmäßiger über Themen wie Reisen und Fotografie austauschen. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und freue mich auf ganz viele spannende Gespräche. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Kai.